Heute bei «Apropos» grossen Andrang im Bundesrat. Am 13. Dezember sind Gesamterneuerungswahlen im Bundesrat. Bei der SP ist Kandidat klar, jetzt steigen auch noch die Grünen ins Rennen.
Das Klima, das progressive Unternehmertum, die Digitalisierung, ja die jüngere Generation sind nicht im Bundesrat vertreten. Deshalb trete ich mit Überzeugung für die Grünen zur Wahl in den Bundesrat an.
Das war der Freiburger Nationalrat Gerhard Ondre, der diese Woche seine Kandidatur für den Bundesrat bekannt hat. Ihm gibt eigentlich kaum jemand eine grosse Chance. Was muss passieren, dass das ändert? Und wie verändert die grüne Kandidatur die Ausgangslage für das Rennen bei der SP? Das fragen wir heute Markus Häfliger. Er ist Bundeshausredakteur bei den Medien und ist uns jetzt aus Bern zugeschaltet. Mein Name ist Philipp Loser, das ist eine neue Folge von «Apropos». Hoi Markus.
Hoi Philipp.
Markus, der Gerhard Ondre ist wahrscheinlich nicht der allerbekannteste Nationalrat der Grünen Partei. Kannst du uns ein paar Facts zu ihm geben?
Er ist sehr ein interessanter Politiker, 47 Jahre alt. Er kommt aus dem deutschsprachigen Teil vom Kanton Freiburg. Er ist Grüne, aber er ist eben auch Unternehmer. Er ist Miteigentümer von einer Digitalfirma mit über 200 Angestellten. Und er ist darum ein bisschen ein Exot auch im Parlament. Er ist vor 4 Jahren ziemlich spektakulär, muss man sagen, im Nationalrat gewählt worden. Er hat hier den SVP-Nationalrat Jean-François Rim rausgeputscht und hat jetzt auch die Wiederwahl geschafft in Freiburg. Das ist der erste Sitz, den die Grünen in diesem Kanton je gemacht haben. Und es macht sich ein bisschen das, oder? Ein Grüne, der für Ökologie ist und gleichzeitig auch mit einer so gewissen Glaubwürdigkeit kann auftreten kann, dass er eben nicht irgendein Fantastisch ist, weil er ein Unternehmen führt. Und was ihn vielleicht auch noch auszeichnet, er ist einer, würde ich sagen, von nicht allzu zahlreichen nationalen Politikerinnen und Politikern, die wirklich auch von der Digitalisierung recht viel versteht. Und es war in den letzten 4 Jahren auch in diesen Fragen gewesen, wo er national am sichtbarsten war.
Die Grünen als Partei haben die Wahlen verloren. Zwar nicht so klar, wie das Bundesamt für Statistik zuerst gemeint hat, aber doch. Nachher haben sie eine 2-tägige Fraktionssitzung abgehalten und dann entschieden, wir treten trotz der Niederlage für den Bundesrat an. Mit was für Argumenten machen sie das?
Also das Argument, wo sie am höchsten hängen, ist, das schreiben sie auch in Titel von ihren Medienmitteilungen und so, dass sie sagen, das Klima gehört im Bundesrat. Also eine Person, die wirklich sich für mehr Klimaschutz einsetzt. Das ist ihr oberstes Argument. Und das zweite Argument ist ein arithmetisches, ein zahlenmässiges. Und sie sagen, und das muss man auch sagen, zu Recht, dass sie mit diesen 10% zahlenmässig näher am ersten Bundesratssitz sind, viel näher sogar als die FDP mit ihren rund 14, irgendetwas Wählerprozent an 2 Sitze ist. Oder wenn man jetzt rein arithmetisch anschaut, muss man sagen, pro 14% Wähleranteil gibt es einen von den 7 Bundesratssitz. Die FDP hat ziemlich genau 14%, ein bisschen mehr, und hat 2 Sitze. Und die Grünen haben 10% und haben keinen, oder? Und da haben sie natürlich, wenn man rein nur diese Zahlen anschaut, ein starkes Argument auf ihrer Seite.
Das heisst, die Kandidatur macht Sinn in deinen Augen?
Was macht Sinn? Das ist jetzt schon fast eine philosophische Frage. Wenn Sinn bedeutet, dass er ganz sicher Bundesrat wird im Mitte Dezember, dann würde ich sagen, macht Sinn nicht so viel Sinn, weil seine Chancen sind relativ klein. Wenn es darum geht, als grüne Partei signalisieren, A, wir leben noch, auch nach dieser Wahlniederlage, B, wir haben glaubwürdige Politikerinnen und Politiker in unseren Reihen, die durchaus auch, sagen wir, respektable, glaubwürdige Bundesratskandidaten sind, dann macht es auch Sinn. Es ist mehr auch ein bisschen ein Lebenszeichen, vielleicht auch eine Vorbereitungshandlung für spätere Wahlen, dass sie jetzt einfach sagen, wir müssen auch jetzt antreten, wir müssen unseren Anspruch formulieren, konsistent bei jeder Vakanz, bis dann vielleicht irgendwann einmal trotzdem noch klappt. Oder ich sehe die Kandidatur mehr auch unter dem Glaubwürdigkeitsaspekt, wo dass die Grünen sich dafür entschieden haben.
Das alles weiss auch der Gerhard Ondre. Er weiss, dass seine Chancen recht klein sind. Warum macht er es trotzdem?
Ich kenne den André zu wenig gut, um zu beurteilen, ob der jetzt wirklich einfach um jeden Preis will Bundesrat werden. Ich denke, er ist noch nicht so alt, er ist unter 50. Es könnte durchaus sein, dass möglicherweise sollte sie 4 oder 8 Jahre vielleicht besser aussehen für eine grüne Bundesratskandidatur, dass man sich dann allenfalls auch an ihn würde erinnern, dass er sich jetzt für eine eher chancenlose Kandidatur zur Verfügung gestellt hat und dass er dann möglicherweise auch vielleicht ein bisschen eine Vorzugsbehandlung überkommt, wenn es grössere Chancen gibt für die Grünen.
Das heisst, die Gefahr, dass man ihn verbrennt jetzt bei diesen Bundesratswahlen, ist nicht so gross?
Ich glaube es nicht unbedingt. Das kommt natürlich immer noch ein bisschen darauf an. Er kann sicher seine Bekanntheit stärken, in den Medien, aber auch im Parlament. Wenn er jetzt den Wahlkampf und seine Kandidatur auch einigermaßen, sagen wir, solid absolviert, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das ihm schaden wird.
Gegen wer tritt er denn eigentlich an?
Also das ist das Interessanteste eigentlich an dieser Kandidatur. Sie sagen ja explizit, wir greifen die FDP an und eben nicht die SP. Ich habe vorher gesagt, dass der André trotz allen arithmetischen Argumenten auf einen FDP-Sitz gewählt wird. Also dass an seiner Stelle einer von den beiden FDP-Bundesratsmitgliedern abgewählt wird und das wäre dann sicher eher der Ignacio Cassis als Karin Keller-Sutter. Das halte ich für praktisch ausgeschlossen, weil es gibt praktisch niemand außer den Grünen, der Interesse an dem hat. Also die FDP sowieso nicht. Die SVP hat bis jetzt immer gesagt, sie halten an der bewährten Zauberformel fest, wo den 3 grössten Parteien 2 Sitze geben und den 4 grössten 1. In dieser Logik hat die Grünen kein Anrecht auf einen Sitz. Wenn schon, gängt die dann den FDP-Sitz ab Mitte. Die SP hätte logischerweise Freude, wenn der Grüne anstelle vom FDPler gewählt würde. Aber die SP ist in einer recht schwierigen Situation bei dieser Bundesratswahl. Ich finde das auch das Spannendste an dieser grünen Kandidatur ist die Frage, wird die SP die unterstützen? Und in normalen Umständen müssen wir ja sagen, ja, logisch unterstützen sie die. Aber das Problem ist, der Ignacio Cassis wird am 13. Dezember an zweiter Stelle gewählt. Also die Wiederwahl ist nach Amtsalter. Zuerst kommt der Guy Parmelin von der SVP, dann kommt Ignacio Cassis schon von der FDP und jetzt greifen dort also die Grünen an. Wenn jetzt die SP dort sagt, sie gehen mit Feuer und Flamme, gehen sie hinter die grüne Kandidatur und unterstützen den André, dann riskieren sie, dass sie die Bürgerlichen wirklich sauer machen. Indem die Bürgerlichen sagen, liebe SP, ihr verabschiedet euch mit dem Angriff von den Grünen, indem ihr den unterstützt von den Zauberformeln. Also müssen wir euch ja bei euren beiden Sitzen dann vielleicht auch nicht mehr an Zauberformeln halten. Und das Problem von der SP ist, dass sowohl Elisabeth Bohm-Schneider, sie wird an 6. Stelle muss sie wiedergewählt werden und der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Alain Berset an 7. Stelle. Also beide SP-Sitze werden am Schluss besetzt. Und darum ist das Risiko gross, wenn die SP weiter vorne am Wahltag die Grünen unterstützt, dass es könnte Retourkutschen geben nachher gegen sie. Umgekehrt, wenn sie aus diesen Gründen jetzt sagt, wir unterstützen die grüne Kandidatur nicht, wage ich zu behaupten, dass die Grünen das nicht gerade als freundlicher Akt würden werten, oder? Und ich meine, es ist klar, Rot und Grün, das sind die beiden Parteien, die am nächsten zusammen sind, inhaltlich die, die am engsten zusammen arbeiten, die, die sich auch immer wieder gegenseitig ihre grosse Freundschaft versichern, oder? Aber da haben sie einen rechten Knacknuss, vor allem die SP hat da einen Knacknuss.
Das heisst, wenn man dir jetzt genau zuhört, ist echt die einzige Chance, die der andere hat, wenn es irgendeinen Unfall würde geben?
Die einzige Chance, die André hat, ist, dass er auf Kosten von einem der beiden SPler gewählt wird. Dass er also auf den freien SP-Sitz gewählt würde. Das sagen zwar die Grünen, das wollen sie nicht. Allerdings muss man am Schluss vom Tag sagen, falls sie je im Bundesrat kommen, ist es nicht an ihnen zu entscheiden, welchen Sitz das sie bekommen. Das wäre ein Entscheid von der Mehrheit von der Bundesversammlung. Und ich sehe die einzige kleine Chance, dass der André könnte Bundesrat werden, ist tatsächlich, wenn es im Laufe des Wahltags irgendein Chaos ausbricht. Also beispielsweise die SP unterstützt die grüne Kandidatur schon beim Sitz von Cassis, die anderen werden sauer und es gibt dann einen Aufruhr im Laufe Verlauf des Tages. Und es gibt nachher auf einmal, bis man dann beim siebten Sitz von Berset angelangt ist, kommt vielleicht irgendwie die Mehrheit der Bürgerlichen zum Schluss. Jetzt lange es einfach, jetzt tun wir die Debatte rund um Grüne Bundesräte endlich mal beenden und jetzt wählen wir den Grüne einfach auf den Sitz von der SP. Das sehe ich als einzige Chance, die die Grünen haben. Ich würde aber auch das Szenario heute, also wir sind allerdings natürlich noch anderthalb Monate davon weg, würde ich sagen, ist 150%. Was ich heute wirklich ausschliessen, ist, dass die bürgerliche Mehrheit der linken Parteien einen dritten Sitz gibt.
Wie haben denn die anderen Parteien auf die Ankündigung der Grünen reagiert?
Ja, kühl. Die SVP hat schon gesagt, sie laden ihn nicht ein zum Hearing. Die FDP lädt ihn sowieso nicht ein zum Hearing, weil er ja einen von ihren angreift. Mitte hat sich noch nicht entschieden, so viel ich weiss. Und die SP hat sich, glaube ich, auch noch nicht geäussert. Das werden wahrscheinlich dann die jeweiligen Fraktionen erst entscheiden in den nächsten Wochen, ob sie den André überhaupt einladen, zum ihn anzuhören. Bis jetzt muss man sagen, ja, die anderen nehmen die Kandidatur nicht ernst. Eigentlich niemand.
Die SP kümmert sich momentan vor allem um sich selber und um die eigenen Kandidatinnen und Kandidaten. Der Meldeschluss für den Sitz vom Alaverse ist vorbei. Prominente Leute wie zum Beispiel Cedric Wermuth und Matteo Meyer haben es noch abgesagt in der letzten Woche. Stattdessen haben wir jetzt 5 Kandidaten. Trion Pult, Beat Jans, Roger Nordmann, Matthias Abisch und Daniel Losic. Und eine Kandidatin, Devi Alemann. Wie geht es dort bei der SP genau weiter mit den Kandidatinnen und Kandidaten?
Die Ersatzwahl von Alain Berset ist die spannendste Bundesratswahl seit Jahren. Ich habe nochmal schnell durchgeschaut. Die einzige Überraschung in den letzten Jahren war Elisabeth Bohm-Schneider. Dort haben wir am Anfang alle geglaubt, dass Eva Herzog Bundesrätin wird werden, die Baslerin. Am Schluss ist Elisabeth Bohm-Schneider. Und jetzt, bei dieser Ersatzwahl, ist es ziemlich unübersichtlich. Es ist viel unübersichtlicher, das Kandidatinnen- und das Kandidatenfeld, als man am Anfang nach dem Rücktritt von Alain Berset gedacht hat. Wir haben jetzt ein Kandidatenfeld, wo recht schwierig zu prognostizieren ist, wer nur schon von der Fraktion aufs Ticket von der SP gesetzt werden wird. Also welche 2 oder 3 von diesen 6, sie werden überhaupt der Bundesversammlung vorschlagen. Und dann, wenn man nicht einmal das Ticket voraussagen kann, wird die Wahl dann noch ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt heute müsste sagen, wer Bundesrat oder Bundesrätin wird von diesen 6. Die SP, sie kostet da das voll aus. Sie veranstaltet jetzt in den nächsten Wochen eine Roadshow durch verschiedene Schweizer Städte. An 4 Städten in der ganzen Schweiz werden die Kandidierenden und Kandidatinnen öffentlich auftreten. Also, die können irgendwie Parteimitglieder kommen und schauen und sich ein Bild machen. Ich glaube, soweit ich weiss, auch das breite Publikum kann dort kommen und sich ein Bild machen. Das ist natürlich mehr ein bisschen Parteimarketing, weil irgendwie die Parteimitglieder oder auch das Volk wo dort schauen kann. Die wählen ja die Bundesräte am Schluss nicht, aber sie tun wie ein bisschen ihr Personal jetzt ein bisschen zum Showlaufen aufbieten. Und dann der wirklich entscheidende nächste Termin ist aber dann Ende November an der Fraktionssitzung von der SP. Dort werden die neu gewählten SP-Parlamentarierinnen und Parlamentarier teilnehmen. Und die bisherigen natürlich, die wiedergewählt sind, etwa ein Viertel von der Fraktion ist neu und die werden dann zuerst entscheiden müssen, nominieren wir 2 oder 3 Kandidatinnen zuhanden von der Bundesversammlung und nach dieser Grundsatzentscheid über die Grösse des Tickets müssen sie sagen, wer ist auf dem Ticket. Und da gibt es in der Fraktion dann eine Wahl, wo man dann zuerst den ersten Platz auf dem Ticket setzt, dann den zweiten Platz und allenfalls dann noch den dritten Platz. Und dann hat man quasi das Ticket, das dann am 13. Dezember in der Bundesversammlung vorliegt.
Ist absehbar, wie gross das Ticket wird, ob 2 oder 3 Leute draufkommen?
Also der Entscheid ist noch nicht gefällt. Ich tendiere heute dazu, dass sie eher für ein 2er-Ticket werden votieren, weil, das habe ich auch schon aus der Fraktion gehört, das Argument, wenn man das 3er-Ticket vorschlägt, dann verliert man jede Kontrolle über das, was dann passiert in der Bundesversammlung und die Partei will doch am Schluss am liebsten selber so stark wie möglich bestimmen, wer ihre neuen Leute oder ihre neue Mann oder neue Frau im Bundesrat wird.
Unübersichtlich ist es ja auch, weil die Fraktion ziemlich neu zusammengesetzt ist. Die Fraktion, die nachher das Ticket bestimmt, Man hat gehört, dass die neu gewählte Nationalrätin und Nationalrätin schon am Wahlsonntag Nachrichten von Leuten bekommen haben, die sie echt gar nicht so gut kennt haben.
Natürlich, die Kandidierenden wissen genau, ja, jetzt ein Viertel von der Fraktion ist neu. Allein die Neuen können möglicherweise die Nomination schon entscheiden mit ihren Stimmen. Wenn jetzt die zum Beispiel alle auf einen Kandidat gängten, dann wäre der schon fast sicher nominiert. Dann haben sie nicht auch so Gratulations-SMS geschickt, oder die Kandidaten, zum sagen, hey, hallo, ich weiss nicht, wer es ist, aber ich sage jetzt etwas, ich bin der Matthias Sebischer im Fall, gell, ich könnte mich dann noch nominieren, oder ich bin der Beat Jans im Fall, ich kandidiere dann noch für den Bundesrat, oder so ein bisschen, ja, genau.
Ohne jetzt fest ins Detail zu gehen, wer hat die größte Chance auf das Ticket?
Also, ich habe gesagt, das ist so unübersichtlich wie schon lange nicht mehr. Und das ist ja unser Lieblingshobby von der Bundeshausjournalistin. Es gibt jetzt da tausend Strategien, wo man sich überlegt, wer könnte in welcher Konstellation, mit welcher Allianz allenfalls draufkommen. Ich glaube, die grösste Chance von diesen sechs aufs Ticket zu kommen, hat im Moment Devi Allemann, die Berner Regierungsrätin, ehemalige Nationalrätin, einfach schlicht durch die Tatsache, dass sie die einzige Frau ist. Sie hat da einen Vorteil, dass sie mindestens einen grossen Teil der Frauenstimmen könnte auf sich vereinigen, weil die Frauen vielleicht einfach sagen, wir als Gleichstellungspartei und als das versteht sich an die SP sehr, 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 sehr stark. Wir können uns doch in so einer Ausgangslage nicht erlauben, die einzige Frau abzuschiessen. Also das spricht sicher für Devi Allemann und der Frauenanteil in der SP-Fraktion hat sich noch mal ein bisschen vergrössert jetzt nach diesen Wahlen. Er ist, glaube ich, rund bei 60%. Also sie hat durch das sicher sehr intakte Chancen, einen von diesen beiden oder drei Plätzen auf dem Ticket überzukommen. Und jetzt ist die grosse Frage, wer sonst noch? Und das wird wesentlich schwieriger zu prognostizieren.
Gibt es auch eine Möglichkeit, dass jemand wild gewählt wird am Wahltag selber?
Also, ich meine, rein rechtlich kann die Bundesversammlung auch den Philipp Loser im Bundesrat wählen am 13. Dezember. Oder an mich, aber ich wünsche mir es ehrlich gesagt nicht unbedingt. Also ich würde mir dann doch einen Tag Bedenkzeit ausbedingen, ob ich die Wahl würde annehmen. Die letzte wild gewählte Person im Bundesrat ist Evelyn Wittmer-Schlumpf gewesen und ihre Wahl ist doch schon 16 Jahre her, 2007. Und die meisten erinnern sich, das sind damals doch recht spezielle Umstände gewesen, weil sie ja der Christoph Blocher, der wahrscheinlich umstrittenste Politiker von dem Land von den letzten 50 Jahren rausgeputscht hat. Und seither haben die Parteien nicht mehr gemacht. Und zwar, es ist ganz einfach, oder? Wenn man jetzt den SP jemand anderen einwählt, als sie aufs Ticket gesetzt hat, dann weiss jede Partei, dann machen wir das uns bei der nächsten Vakanz dann auch wieder. Und das hat einfach niemand gern, oder? Wenn man ihnen Leute einwählt, die sie eigentlich gar nicht wollen und so. Drum, bis jetzt hat sich sie bürgert, wenn einigermaßen Parteien vernünftig nominiert, dass man dann auf dem Ticket wählt. Und vernünftig heisst, dass es Leute sind, die A, nicht zu extrem sind und Leute sind, die einigermaßen sich auch qualifizieren für das Amt. Also, dass denen mindestens minimal zutraut, dass sie das können. Und ich kann mir im Moment kein Ticket von der SP vorstellen, wo zwei Leute getroffen sind, wo absolut unwählbar sind fürs Parlament. Natürlich hat es vielleicht ein, zwei Leute, wenn jetzt die ganz alleine drauf wären, dann könnte es schon sein, dass das rechte Stirnrunzeln würde bei der bürgerlichen Mehrheit auslösen. Aber es gibt dann immer noch einen zweiten Platz und so. Also ich glaube nicht, dass es wird neben dem Ticket gewählt werden. Eben mit der einzigen Ausnahme, dass die Wahlen so aus dem Ruder laufen, dass irgendwie eine grosse Anzahl Parlamentarierinnen und Parlamentarier im bürgerlichen Lager irgendwie wie den Nucki rausgetatscht und sagen, wenn die sich nicht an die Regeln halten, müssen wir uns wie auch nicht mehr an die Regeln halten. Das Szenario haben wir vorher ein bisschen skizziert. Das gilt nicht nur für das Szenario, dass dann halt vielleicht gleich ein Grüner gewählt würde, sondern es könnte natürlich auch sein, dass die anderen dann sagen, ja gut, also wenn jetzt die SP, der grüne Kandidat gegen die Ignacio Cassis wählt, dann wählen wir dann halt vielleicht gleich den Daniel Josic rein, auch wenn der nicht auf dem Ticket ist. Also das ist auch noch so ein kleines Restrisiko, wenn ich es gesehen habe.
Was mir immer wieder gefragt wird, Markus, ist für eine Partei eigentlich ein Vorteil, eine starke Persönlichkeit im Bundesrat zu haben, oder ist es eher ein Nachteil?
Was ist eine starke Persönlichkeit?
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Also, ich glaube auf jeden Fall, wenn die Parteien starke Figuren im Bundesrat, also stark im Sinn, dass die sich gegenüber der Verwaltung durchsetzen können, stark im Sinn, dass sie sich im Bundesrat durchsetzen können, Mehrheiten zu ihren Gunsten schaffen im Bundesrat und stark auch im Sinn, dass sie vielleicht im Idealfall auch noch Aussenwirkung entfalten, dass das Volk beeindruckt ist, was die Partei für einen superstar Bundesrat hat, oder? Und so, oder? Das will jede Partei.
Wer wäre denn bei den aktuellen Kandidaten eine starke Persönlichkeit?
Stark im Sinn von erfahren ist Steffi Alemann und der Beat Jans. Das sind die beiden einzigen, die Regierungserfahrung haben. Die wissen, was es heisst, ein Departement zu führen, weil sie das in ihrem Kanton schon gemacht haben. Die haben sicher dort auch schon Fehler gemacht, wo sie daraus gelernt haben, wo irgendein Neuer, der das noch nie gemacht hat, dann zuerst müsste ein bisschen Lehrgeld zahlen beim Bundesrat. Dann gibt's Leute wie ein Roger Nordmann. Das ist vielleicht einer, der in der Aussenwirkung eher ein bisschen als zerstreuter Professor wahrgenommen wird, aber der extrem erfahren ist im Parlament. Der hat sehr viele Deals gemacht im Parlament als Fraktionschef. Er kennt Dossiers zum Teil hervorragend. Das wäre sicher einer, der auf der Sachebene auch im Bundesrat wertvolle Erfahrungen könnte einbringen. Dann haben wir einen Daniel Josic, also öffentlichkeitswirksam ist er sicher. Er hat sicher auch starke Überzeugungen und wahrscheinlich, denke ich, auch eine gewisse Durchsetzungskraft. Was man bei ihm dann weniger weiss, ist, also Führungsstärke heisst ja schon nicht nur, dass man einfach irgendwie an einen Untergebenen zusammentöffeln und dem den Tarif durchgeben, sondern es geht vielleicht auch noch ein bisschen darum, hat er aus psychologischen Geschichten so einen riesigen Laden, das Departement hat mehrere tausende Mitarbeiter, kann er das auch? Vielleicht kann er es, aber man weiss es einfach nicht, weil er es noch nie hat müssen beweisen. Also so gibt es ganz verschiedene Kriterien. Ich meine, der Matthias Sebischer wäre sicher auf der kommunikativen Ebene relativ stark. Er ist ehemaliger Fernsehjournalist. Er kann reden, er kann formulieren, er sieht auch die Fallstricke von der Kommunikation, von der politischen Kommunikation. Und dann genau der John Pult ist sehr eine interessante Kandidatur. Vielleicht müssen wir noch einen Satz verlieren über den John Pult. Der John Pult hat einen recht grossen Fanclub in der SP. Er ist der mit Abstand jüngste Kandidat. Er ist rhetorisch relativ stark und sind ja viele von den neuen Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind ja jüngere. Ich glaube, denen ist der John Pult von seinem Stil, von seiner Lebenswelt her relativ nah. Ich glaube, er hat eine recht starke Heimbasis in dieser Fraktion bei ihm und er wäre vermutlich auch von der Aussenwirkung recht ein gutes Aushängeschild, so ein bisschen Zukunft würde er verkörpern, auch von dieser Partei. Bei ihm ist einfach wirklich das Problem, er hat noch recht wenig Erfahrung im Parlament, er ist erst 4 Jahre da, er hat keine Exekutiverfahrung, er ist, wie gesagt, relativ jung, er gilt auch als eher links. Und da ist schon die Frage, ob er mit diesen Facetten, ob er würde auch die Bundesversammlung überzeugen. Dass er könnte auf dem Ticket von der SP sein, da halte ich seine Chancen für recht gut, würde ich heute sagen.
Und da hast du zu allen Kandidaten etwas Nettes gesagt, Markus.
Gell? Ja, du. Wir kennen uns Mühe. Wir sind ja da nicht ein Fertigmacher-Podcast.
Danke für das Gespräch.
Danke dir, Philipp.
Wer noch mehr über Bundesratswahlen will hören, dann empfehle ich unsere letzten beiden Ausgaben vom Politbüro. Das eine haben wir live aufgezeichnet in Zürich. Das ist auch ein bisschen länger geworden. Wir hören es dann am Montag wieder. Das war es nämlich sieben der Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Mirja Gabatuder und von mir, Philipp Loser. Produziert werden wir von der Sarah Spreiter, vom Noah Fendt und vom Tobias Holzer. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende euch. Ciao zusammen.